Hallo, liebe Leute. Willkommen zur 166. Ausgabe des Eis-on-Nintendo.de Podcast. Mein Name ist Jörg. Und bei mir sind meine Kollegen Markus. Hallo, Markus.
Hallo.
Und Dennis. Hi, Dennis.
Hallo, da bin ich wieder.
Ja, leider nicht mit dabei ist der Thomas. Der ist leider verhindert für diese Ausgabe. Deshalb machen wir das zu dritt. Und wir hatten ursprünglich diese Ausgabe auch schon einmal aufgenommen. Dann hatten wir aber massive Tonprobleme und haben uns jetzt zu einem neuen Termin zusammengefunden. Und ehrlich gesagt, jetzt mit diesem Abstand finde ich das gar nicht mal so schlecht. Denn es gab noch so viele Sachen, die danach gekommen sind, dass es gar nicht mal so schlecht ist, dass wir nochmal von vorne anfangen mit dem Thema, über das wir jetzt gleich sprechen.
Wobei, ich muss schon ein bisschen weinen, weil es war schon eine coole Ausgabe. Sie war halt extrem lang und da wir jetzt alles über den Haufen geschmissen haben, schon ein bisschen schade, aber man kann nichts machen. Wenn die Technik versagt, steckt man nicht drin, ne?
Worum geht's denn eigentlich? Und zwar, wir sprechen über die Switch 2 Situation bis jetzt, Zeitpunkt der Aufnahme. Und wir versuchen nun, alles das aufzuarbeiten, über unsere Meinungen zu sprechen. Ich glaube, wer uns öfter zuhört, weiß schon, wer wie gepolt ist. Ihr könnt ja mal raten, wen ihr von uns wie einschätzt und dann werdet ihr später hören, ob ihr richtig gelegen habt. Aber wir fangen jetzt erstmal an mit der Switch 2 selbst. Und da erstmal vorab an euch beiden die Frage, Dennis und Markus, wie steht ihr dazu, dass die Switch 2 im Kern mehr oder weniger wie die Switch 1 ist, also eigentlich nur eine Verbesserung statt eine ganz neue Sache? Das heißt, die Konsole ist eigentlich nur besser und schneller. Wie steht ihr dazu?
Ja, also in erster Linie kann man auf jeden Fall sagen, Nintendo hat den einen und nicht den anderen Weg gewählt. Sie haben ja normalerweise immer dieses, wir machen was komplett Außergewöhnliches, was aus der Reihe tanzt, hat man ja bei der Wii besonders gesehen. Da hat man halt so erwartet, Nintendo, die machen immer irgendwas Innovatives, Neues und das haben sie auch gemacht und waren auch halt sehr risikobereit, da in diesen Bereich zu gehen. Und bei der Switch 2 merkt man halt einfach, sie sind jetzt eher den Weg gegangen, hey, wir haben da eine Konsole, die super gut funktioniert. Wir machen jetzt das Gleiche nochmal, nur halt in besser, was ja dann mehr oder weniger beim NES und SNES ja auch passiert ist, so ein bisschen. Bisschen Controller-Innovation, okay, und jetzt bei der Switch 2 haben wir halt die Maus-Funktion und okay, den Game-Chat und so, also gut, das ist jetzt nicht wirklich eine Innovation, aber halt für Nintendo schon. Und ja, deswegen würde ich sagen, ja, klar, jetzt hat man halt einfach ein moderneres System hergenommen, das jetzt wieder ein bisschen zeitmäßiger ist, sage ich mal. Also wahrscheinlich PS4-Niveau, leider nicht PS5, aber es ist halt immer noch ein Handheld, der auf dem Fernseher spielbar ist, mehr oder weniger. Ich bin jetzt nicht sonderlich enttäuscht. Ich hätte natürlich gern gesehen, was sie sich da ausgedacht hätten. Gerne auch im VR-Bereich oder sowas, wo jetzt einfach irgendwas Nintendo-like passiert. Und das ist jetzt nicht wirklich passiert und so schlimm finde ich das irgendwie nicht wirklich mehr. Noch nicht.
Ich würde es eigentlich auch eher neutral sehen. Also ich habe jetzt ehrlich gesagt auch nicht erwartet, dass die alles komplett umschmeißt und was komplett Neues irgendwie bringen. Hätte ich, glaube ich, auch nicht gewollt. Es gab auch Punkte, wo ich ehrlich gesagt auch erstaunt war, dass es Nintendo macht. Also zum Beispiel, dass die Konsole 4K-fähig ist, also zumindest im Dock. War dann echt überrascht, dass sie doch diesmal geschaut haben, ein bisschen zukunftssicherer zu sein und vielleicht länger die Third-Party-Spiele abzukriegen. Ja, weil sie einfach viel moderne Sachen mit eingebaut haben. Ich war dann zwar mit dem Preis ein bisschen geschockt, da kommen wir wahrscheinlich später noch dazu. Aber zum Thema, dass sie nicht so innovativ ist, sondern mehr die Revolution ist, finde ich auch nicht schlimm. Ist okay so.
Ja, ich stoß da genau ins selbe Horn. Es ist mir echt egal, ob das was ganz Neues ist oder nur eine verbesserte, eine Steigerung.
Vor allem haben wir es ja immer mal wieder gesagt, ne? Vor allem du hast ja gesagt, ich brauche nicht jetzt die schon wieder eine Fuchtelsteuerung oder irgendwas Besonderes. Gib mir einfach einen Controller, gib mir einfach die Nintendo-Spiele und los geht's. Ne? Also das machen sie jetzt.
Ich finde auch, man muss auch bei Innovation dann aufpassen, dass es sich auch eingliedert in das, was du bisher hast. und nicht dann in der nächsten Generation nicht mehr funktioniert, weil dann vielleicht die Spiele so nicht mehr umsetzbar sind, wie es mal war. Also ich habe schon ein bisschen Bedenken mit Maus, mit der Mausfunktion zum Beispiel. Wenn sie die zu sehr integrieren in manchen Spielen, dass es vielleicht bei der nächsten Generation, wenn man merkt, ja, die Maus war doch nichts, die das wieder wegmacht, oder die Infrarotkamera bei den Joy-Con Version 1, ja, sage ich jetzt mal, die jetzt einfach nicht mehr dabei ist und weil man wahrscheinlich auch gemerkt hat, man kann es nicht so nutzen, wie man sich es gedacht hat, und funktioniert vielleicht auch nicht so. Und ich finde, da muss man immer aufpassen bei Innovationen.
Ja, ich war jedenfalls bei mir, wie soll ich sagen, unüberrascht und befriedigt zugleich, weil ich hatte ja in unserem großen Jahresrückblick auf 2024 gesagt, ich bin mir sicher, dass das wie die Switch 1 ist, das wird nur eine bessere Hardware sein und so weiter. Ansonsten ist das nicht viel anders. Und ja, ich hatte komplett recht. Überraschter war ich dafür aber umso mehr beim Preis. Für Europa sind 469,99 € zum Launch am 5. Juni 2025 angesetzt. Und wie steht ihr zum Preis? 470 €.
Ich muss kurz dazu sagen, ich habe die Direct nicht live gesehen. Ich hab in der Zeit so einen Live-Ticker verfolgt und habe da immer mal wieder dann gelesen, was die so kann oder was da für Eindrücke halt waren. Eben zum Beispiel auch 4K und andere Sachen, wo ich dann auch schmunzeln musste. Und dachte, okay, hat doch alles oder das meiste gestimmt, was in der Gerüchteküche war. Und dann kam mir aber so der Preis in den Sinn, dachte, oh nein, wie viel sollen die kosten? Weil eigentlich war meine Schmerzgrenze schon bei 400 €.
Ja, da hast du dich aber gewaltig getäuscht.
Ich habe mich getäuscht, ja. Sehr getäuscht. Ist vielleicht aber auch in manchen Foren, wenn die diskutiert haben und sagen, ich gehe bis 500, ich gehe bis 600, dachte ich, schreib doch das nicht. Wenn das Nintendo liest. Habe mich aber dann relativ schnell an den Preis eigentlich mit dem Preis eher angefreundet, ist vielleicht zu freundlich ausgedrückt. Aber ich kann den akzeptieren, wenn man den nur einmal tätigt. Es ist die weitere Preisgestaltung, die mir heute noch und wahrscheinlich auch die ganze Generation hinweg mich begleiten darf. Also was die Preise von den Spielen angeht, finde ich bisher schon, also mit denen habe ich mich noch nicht angefreundet.
Der Preis ist ja von der Switch 1, wie war der damals?
329.
Das ist jetzt auch nicht so wenig und ist immer noch so der Preis. Dann kam ja die OLED, die ja auch so einen Dreh oder ein bisschen mehr sogar war. Ja, da finde ich jetzt das hier mit einer Konsole, die angeblich 10-mal so stark wie die Switch 1 sein soll, finde ich das eher schon fast angemessen oder habe mich damit auch abgefunden. Ne? Natürlich wünscht man sich immer was, was halt günstiger ist, und für eine Nintendo-Konsole denkt man sich erstmal, und dann sieht man, dass halt so Cyberpunk und so drauf läuft, denkt man, ja, okay, vielleicht ist da dann doch ordentlich was drin, und dann hat das natürlich seinen Preis. Also von daher finde ich den jetzt gar nicht so wild.
Ob der Preis der Hardware angemessen ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber der Preis steht bei mir zwischen der Konsole und meinem Kauf der Konsole. Und ich bin deshalb im Moment noch nicht sicher, ob ich sie kaufe oder nicht kaufe. Und falls ich sie kaufe, wann ich sie kaufe.
Günstiger wird's ja nicht. Das ist der Vorteil und Nachteil bei Nintendo, ne?
Ja, aber vielleicht gibt's ein cooles Bundle-Angebot oder Gebrauch.
Und da hast du auch ein Problem, so. Wenn du das Mario Kart Bundle willst. Das ist nur zur bestimmten Zeit verfügbar.
Ja, nur
bis
Herbst.
Das ist ein guter Preis. Ne? Also, muss ich sagen.
Muss man abwarten. Aber wir kommen gleich im Detail dazu. Gut, also wie gesagt, die Switch 2 erscheint also am 5. Juni 2025. Das ist nicht mehr lange. Und zu einigen Details der Switch 2. Die Firmware, die Systemoberfläche, entspricht mehr oder weniger der von der Switch 1. Die ist ein bisschen moderner, hat abgerundete Ecken, die Schriftart ist ein bisschen anders, aber im Großen und Ganzen sehr ähnlich. Nintendo Switch Online wird es weiterhin geben. Ob da eine Preiserhöhung kommt, warten wir mal ab. Switch 1 Spiele sind kompatibel. Allerdings gibt es im Moment jedenfalls schon 141 Spiele, die nicht kompatibel sind, aus verschiedenen Gründen, oder die nur teilweise kompatibel sind, die noch mit Problemen laufen. Man arbeitet da wohl an Patches, damit das dann später alles doch noch super funktioniert. Die Switch 1 Controller sind alle kompatibel, also auch die für NES, Super Nintendo, N64 und so, mit der Einschränkung, dass man die Home-Taste nicht zum Aufwecken der Konsole benutzen kann. Die neuen Controller-Versionen haben einen C-Button, auf den man drücken kann, um die Chat-Funktion aufzurufen. Die Switch 2 hat 256 GB internen Speicher und nutzt MicroSD Express-Karten. Die normalen MicroSD-Karten funktionieren nicht. Und Dennis hat es gerade schon angedeutet, Nvidia selbst hat veröffentlicht, dass die GPU-Performance, also die grafische Performance der Switch 2, 10-mal so leistungsstark sein soll wie die der Switch 1. Und als kleinen Bonus, die internen Lautsprecher der Switch 2 sind wohl nach eigener Aussage ganz toll und bieten auch 3D-Audio-Support. Was haltet ihr davon?
Also grundsätzlich kann man es ja begrüßen, wenn man die alten Controller weiterhin benutzen kann, mit diesen kleinen Einschränkungen. Ich finde halt jetzt, dass man halt nur diese MicroSD-Express-Karten benutzen kann, dass die anderen gar nicht funktionieren, irgendwie ein bisschen schade, weil es wäre ja dann mein Problem, wenn da einfach eine langsame SD-Karte drin ist.
Mhm, finde ich auch.
Und das finde ich irgendwie ein bisschen schade.
Ja, also die Verbesserungen sind natürlich gut und wichtig. Ich finde es irgendwie auch schön, wie Markus schon gesagt hat, dass man alte Controller verwenden kann. Ja, das war natürlich nicht von vornherein klar, aber wenn es halt einfach nur eine Switch 2 ist, dann ja, ist es natürlich schön, wenn man die Sachen hat. Ich finde es ein bisschen blöd, dass du irgendwie firmware-mäßig never change a working system, aber ich hätte mir schon irgendwie ein bisschen mehr erhofft, dass sie auch die GUI und so ein bisschen alles anders machen, so mehr verspielt, bisschen mehr da ein bisschen rein investieren, würde ich mal sagen, weil das wirkt halt alles schon wieder sehr generisch. Aber ja, schlimm ist jetzt nicht.
Die Oberfläche finde ich eigentlich völlig in Ordnung. Die können sie gerne genauso lassen. Vielleicht die Möglichkeit, Hintergründe einzubauen, aber das brauche ich gar nicht unbedingt. Aber was schön gewesen wäre, oder vielleicht machen sie es ja und haben es nur nicht gezeigt, dass man endlich mal eine richtige, ordentlich implementierte Ordnerfunktion hat. Ansonsten bin ich mit der Oberfläche zufrieden.
Ja, also dieses 4K, 120 Frames per Second und HDR, das macht es natürlich zukunftssicherer. Aber hätte ich die Wahl, für 400 Euro ein 60 Frame ohne 4K, was ja sowieso wahrscheinlich nur für ausgewählte Spiele, wie sie es ja gesagt haben, sein wird, dann hätte ich mir ein günstigeres Modell geholt, weil ich habe nicht vor, die nächsten 5 Jahre mir einen 4K-Fernseher zu kaufen. Also ich werde wahrscheinlich erst bei der Switch 3 in das Vergnügen von 4K kommen. Da wäre mir dann der Preis lieber gewesen, vom Preis runter und dafür nicht die Leistung. Aber muss man es halt so hinnehmen.
In dem Punkt habe ich im Grunde fast deine Meinung. Aber bei dem Preis erwarte ich natürlich 4K, 120 Frames, HDR und all diese ganzen Spielereien. Da hat das da drin zu sein, deshalb völlig in Ordnung. Da ich allerdings auch im Moment nur in Anführungszeichen auf Full HD bin und ich hoffe, dass mein Fernseher mich noch lange begleitet, brauche ich auch 4K und 120 Frames per Second und so weiter nicht zwingend. Aber ich sehe den Vorteil, da ja bei Full HD mindestens 60 Frames per Second garantiert werden. Oder nee, das wurde so gar nicht formuliert, ne? Es wurde nur gesagt, dass 60 Frames geboten werden, aber muss man dann abwarten. Auf jeden Fall sehe ich das durchaus positiv, wenn mir 60 Frames geboten werden, weil die Switch 1 hatte ja häufiger mal Probleme mit Spielen, die sogar eigens für die Switch 1 gemacht wurden, dass es dann mal auf 40 oder 30 Frames gedroppt ist oder dass immer so die Auflösung immer runtergedreht werden musste oder so, damit das Spiel überhaupt läuft. Und wenn ich jetzt garantiert bekomme, bei Full HD bekomme ich meine 60 Frames und das Spiel läuft immer flüssig und keine Frame Drops und so, hoffentlich ist es wirklich so, dann finde ich das gut. Aber alles andere bräuchte ich eigentlich gar nicht. Okay, die Switch 2 wird sogenannte Game Key Cards bieten. Bevor ich auf die zu sprechen kommen möchte, die hatten ja noch für die Switch 1 die Virtual Game Cards angekündigt. Da kann man Spiele austauschen, so hin und her kopieren und so. Und diese Game Key Cards funktionieren in einer gewissen Weise ein bisschen ähnlich. Glaubt ihr, dass diese Virtual Game Cards auch für die Switch 2 kommen werden oder ist das Switch 1 exklusiv, jetzt wo die Game Key Cards da sind?
Ich denke schon, dass sie das auch für die Switch 2 machen werden.
Denke ich eigentlich auch, weil es wäre ein bisschen witzlos, jetzt wo im Grunde die Switch 2 die Switch 1 ablösen wird, zu sagen, übrigens, geile Neuerungen, könnt ihr noch für ungefähr ein Jahr benutzen, dann ist es wieder weg.
Ich habe den Sinn noch nicht so ganz verstanden. diese virtuellen Karten sind quasi wie wenn ich eine Spielkarte hätte, die ich ja quasi in jede Konsole reinstecken und spielen kann. So kann ich diese virtuelle quasi anderen Switch-Besitzern geben und die können dann spielen. In der Zeit kann aber ich nicht spielen. Also würde mich eigentlich wundern, wenn sie das nicht bei der Switch 2 fortsetzen. Also würde es aus meiner Sicht auch keinen Sinn machen, das nur für die Switch 1 anzubieten.
Ja, wie ich gerade bei Dennis schon beigepflichtet habe, würde ich das eigentlich auch sagen. Aber mit den Game-Key-Cards, da kommen wir jetzt mal zu, würde sich das ja eigentlich schon beinahe wieder erübrigen, das anzubieten. Und zwar, die Game-Key-Cards werden wie ganz normale Module in Verpackung verkauft, also die kaufe ich dann im Laden. Auf der Verpackungsvorderseite ist ein spezieller Hinweis angebracht, dass es sich nicht um ein richtiges Retail-Spiel handelt, sondern dass man das Spiel ganz oder teilweise herunterladen muss. Es gibt keinen Download-Code, sondern die Karte selbst ist sozusagen der Download-Code. Du steckst die ein und beim Starten sagt die Konsole, okay, warte, ich lade das mal gerade runter. Und beim allerersten Start muss die Konsole auch noch online sein, weil das Spiel sozusagen einmal aktiviert werden muss. Die Game-Key-Cards kann man verleihen. Das heißt, Markus könnte jetzt Dennis seine Game-Key-Card verleihen. Dann muss Dennis das wieder einmal runterladen bei sich und das einmal aktivieren. Und dann in der Zeit kann Markus das nicht spielen. Das ist also schon mal gegenüber normalen Downloads ein Vorteil, den ich sogar tatsächlich gut finde. Der weitere Vorteil ist, ich kann meine Game-Key-Card auch verkaufen. Was ich aber ganz besonders gut finde, ist, Nintendo sorgt so für eine gewisse Transparenz, denn Nintendo zwingt auf diese Weise die Publisher, die Spiele ganz klar zu kennzeichnen, statt dass irgendwo auf der Rückseite der Verpackung so ein kleiner Text steht, so irgendwie, ja, muss noch runtergeladen werden, da ist nur das halbe Spiel oder so, sondern es steht eben klar und deutlich vorne drauf. Ansonsten, ja, im Grunde ist es eigentlich ein Download, mehr oder weniger, mit dem Vorteil, dass man es jetzt verleihen verkaufen kann.
Solange die Server funktionieren.
Solange die Server funktionieren.
Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde es übelst kompliziert. Also dieser Umstand, was da alles passiert, nur damit du eine Karte hast, die du auch mal ausleihen kannst. Also wenn du die Karte reinsteckst und das Spiel aktivierst, kannst du es dann ohne Karte spielen? Wahrscheinlich nicht.
Die Karte brauchst du immer, um das Spiel zu spielen. Die Online-Verbindung brauchst du nur beim ersten Start.
Dann ist es ja kein, also im Grunde genommen schon ein Download-Spiel, aber irgendwie ja auch nicht. Also ich muss ja trotzdem meine Kassetten wechseln, wenn ich ein anderes Spiel spielen will. Also,
richtig.
Also es ist kompliziert und irgendwie Mumpitz ein bisschen. Also irgendwie so auf dem halben Weg aufgehört. Die Ideen an sich sind nicht schlecht, aber es ist nicht zu Ende gedacht irgendwie. Oder ein Vorteil, wo ich vielleicht bei den Publishern sehe, ich brauche keine 32 GB Speicherkarte. Es reicht eine 8, weil es muss ja nur die Information drauf, wo muss ich es runterladen. Und dann wird es ja eh in den internen Speicher von der Konsole geladen. Aber für den Verbraucher sehe ich fast keine Vorteile. Also,
naja, der Vorteil ist eben, das haben wir uns ja auch immer mehr oder weniger gewünscht, ich kann meine Downloads nicht verleihen, ich habe nur Nachteile und so, ich habe keine Verpackung. Und diese Sachen habe ich jetzt alles, obwohl ich mir das Spiel runterlade. Dass ich die Karte in die Konsole stecken muss, kann ich von Nintendos Seite aus wiederum verstehen, weil wenn ich mir die Karte kaufe und verleihe sie dir und verleihe sie Dennis und wir drei spielen vom selben Modul, denselben Download, naja, verstehst du, Nintendo muss irgendeine Restriktion haben, um sicherzustellen, dass nicht eine Karte gekauft wird und mehrere Leute mit demselben Download sozusagen spielen. Das kann ich schon verstehen. Ich verstehe aber natürlich auch dein Gegenargument.
Das verstehe ich auch. Also ich werde auf Nintendos Seite auch, muss man natürlich gucken, dass da kein Schmuh getrieben wird. Aber warum sich die Leute Spiele runterladen, ist ja, oder einer der Hauptgründe ist, dass ich nicht immer das Spiel wechseln muss. Und genau das habe ich ja mit diesen Karten. Also ich habe eigentlich die Nachteile vom Kartenwechseln. Der Nachteil hebt den Vorteil eigentlich auf. Also ich bin nicht überzeugt, aber
Genau, aus Verbrauchersicht macht das jetzt keinen großen Unterschied. Das ist einfach nur dann für die Entwickler, dass die halt sagen, ah, wir wollen das ganze Spiel nicht draufpressen, sondern die sollen das runterladen und fertig. Und du hast halt ein Sammelexemplar, dass du dir ins Regal stellen kannst und halt wieder verkaufen. Das ist ja der einzige Nachteil, dass du quasi den Verkaufsaspekt hast, weil wenn du einen Download-Code gekauft hast, den kannst du nicht mehr weiterverkaufen. Download brauchst du trotzdem.
Der Zeitraum, wo man das verkaufen kann, ist halt begrenzt, sobald die Server halt down sind.
Naja, es gibt sicherlich auch Komplettsammler und Sammlerinnen, die nur allein ums zu haben, auch eine nicht mehr aktiv spielbare GameKey-Card in ihrem Schrank stehen haben. Das gibt's bestimmt auch genug. Ich stelle mir halt auch die Frage, wenn man doch schon Module presst, die man im Laden kaufen muss, warum dann nicht gleich das Spiel so auf dem Modul verkaufen? Ich kann mein Spiel verleihen und so weiter und so fort. Alles okay, das verstehe ich. Das sehe ich sogar ein bisschen als einen Vorteil gegenüber einem normalen Download an. Aber wenn ich jetzt mal rechne, Mario Kart World kostet als Download 80 Euro, als Modul 90. Worauf ich hinaus will, wenn ich schon als GameKey-Card im Grunde ja eigentlich doch wieder nur einen Download kaufe, wie groß ist dann der Aufpreis, das wird man uns wahrscheinlich nicht transparent sagen, aber wie groß ist denn der Aufpreis, wenn ich das als Pseudomodul im Laden kaufe, weil Verpackung, das Plastik für den Chip, damit das ein richtiges Modul wird und all diese Sachen, das muss ja trotzdem produziert werden. Was kostet also allein die Produktion für, naja nun, den Download, der mir dann über diese Keycard ermöglicht wird? Da bin ich mal gespannt, wie groß da die Differenz zu einem richtigen Download und zu diesem GameKeycard-Download ist. Weil wenn das nur ein lächerlicher Aufpreis ist, dann können sie sich das an den Hut schmieren.
Also so wie du das gerade beschreibst, würde ich eher davon ausgehen, dass es dann auch die 90 Euro kosten wird, weil du hast ja eigentlich den gleichen Aufwand, außer vielleicht eine kleinere Speicherkarte, aber ansonsten den gleichen Aufwand, wie wenn das Spiel mit Hülle und allem drum und dran im Laden steht. Ich glaube nicht, dass es so viel billiger sein wird. Ja.
Bleiben wir bei Spielen und Modulen. Für die Nintendo Switch 2 hat Nintendo angekündigt, dass es Switch 1 Spiele zukünftig als Switch 2 Edition geben kann. Das heißt, alte Spiele, also Switch 1 Spiele, wird es mit verbesserter Grafik und verbesserter Framerate geben, eventuell auch noch mit Zusatzinhalten, neue Rüstung, weitere Waffen oder neue Welt oder irgendwas. Die Switch 2 Editionen kann man dann entweder als Gesamtpaket kaufen. Das heißt, ich kaufe das Switch 1 Spiel plus das Upgrade auf die Switch 2 Edition.
Ich muss ehrlich wieder sagen, also wir sind wieder bei den Preisen. Ich habe die Preise gesehen. Und wenn ich denke, wir hatten Mario Kart 8 auf der Wii U, 60 Euro. Wir hatten Mario Kart 8 Deluxe für die Switch mit richtigem Battle-Modus und den DLC-Strecken, die es ja bis dahin extra gab, auch für 60 Euro. Jetzt haben wir die Konstellation, nehmen wir zum Beispiel mal Mario Party Jamboree, 60 Euro für die Switch. Und ich kriege jetzt quasi ein Port mit einer Handvoll neuen Minispielen für 80 Euro. Und da finde ich diese Preisspanne, ja, sie haben ja gesagt, irgendwie Entwicklungskosten werden teurer und alles wird teurer und pipapo, aber ich habe einen Port, der kostet nicht 60 Euro und dann der neue Inhalt 20 Euro, sondern ich würde jetzt einfach mal sagen, das Spiel hätte man auch für 60 Euro verkaufen können.
Also du meinst als Switch 2 Edition für 60 Euro?
Ja, genau, die Switch 2 Edition. Also, dass dann die 20 Euro teurer wird, das hat, also diese Konstellation hat man bisher nicht. Wir hatten entweder Ports, die günstiger waren, kam zwar selten vor, aber gab es ja auch schon in der Vergangenheit, oder dann gleich teuer waren, wo wir uns ja auch schon beschwert haben, dass sie immer zum Vollpreis verkauft wurden. Und jetzt haben wir quasi solche Ports, die gleich dem neuen Preiskonzept angepasst werden. Also ich finde es irgendwie gerade, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll. Also ich finde es einfach so unfassbar teuer, wie die gerade zulangen.
Mir geht's ähnlich. Also ich finde schon, dass die da sich goldene Nase verdienen irgendwie damit. Das ist natürlich cool mit dem, dass es die Möglichkeit gibt, aber irgendwie weiß ich auch nicht, wie die da das so selbstverständlich mit dem Preis umgehen.
Was ich interessant finde, ist der Punkt, dass sie eine Sache umsetzen, die ich mir immer gewünscht habe. Ich habe immer gesagt, damals für die Wii U habe ich schon Mario Kart 8 gekauft und jetzt soll ich die Deluxe-Version nochmal Vollpreis und so. Warum kommt man mir nicht entgegen? Man sieht doch, dass ich es gekauft habe an meinem Nintendo-Account und so weiter und so weiter. Und ich kaufe mir einfach nur noch das Upgrade für 10, 20 Euro oder so. Das finde ich gut, dass ich nicht wieder den Vollpreis zahlen muss. Ansonsten stimme ich aber Markus zu. Das ist ein altes Spiel und da können sie doch wenigstens sagen, okay, komm, wir gehen auf den alten Preis von 60 Euro runter Und da ist aber der Download schon mit drin. Es ist ein altes Spiel für eine neue Hardware und so irgendwie. Ich weiß nicht, also da bin ich komplett auf Markus Seite. Ansonsten finde ich diese Switch 2 Edition vom Preis her gut, wenn ich das Originalspiel schon habe und nur das Upgrade möchte. Aber, und davon gehe ich aus, sagen wir mal, Nintendo kündigt für den Sommer Mario Kart 8 Deluxe Switch 2 Edition an. Wird nicht passieren, aber nur beispielsweise. Dann kommt wieder nichts anderes in der Zeit. Dann kaufe ich diese Switch 2 Edition oder ich kaufe gar nichts. Ich hoffe, sie machen das nicht mehr so. Aber die letzten 8 Jahre mit der Nintendo Switch, die haben, was diesen Punkt angeht, ein für mich spieleunfreundlicheres Szenario gezeichnet, weil ich dann monatelang nichts kaufen konnte, weil ich die Spiele von der Wii, Wii U, GameCube und so weiter schon hatte und ich keinen Bedarf für mich sah, nochmal Pikmin 1, 2, 3 oder sowas nachzuholen. Und dafür ist der Sommer dann ansonsten blank, dann brauche ich das nicht. Dann sollen sie das nebenbei veröffentlichen, gerne bitte, ich habe ja nichts dagegen. Alte Spiele im neuen Gewand zu spielen, bin ich sogar dafür. Aber nur dann, wenn weiterhin auch Neuentwicklungen kommen.
Also ich würde ja sagen, das wird sich so nicht wiederholen wie bei der Switch, weil ja bei der, also zwischen Wii U und Switch sich ja der Datenträger geändert hat. Und es ja bei der Switch 2 kann ich ja die gleichen Cartridges benutzen. Das war aber bevor ich wusste, dass es diese Switch 2 Edition geben wird. Und es geht, ja, muss ich zugeben, eigentlich schon in diese Richtung. Wir hübschen ein paar alte Spiele auf und können dafür wieder den Vollpreis verlangen. Und stattdessen kommt vielleicht nichts Neues, ja, oder keine Neuentwicklung. Bei Mario Kart haben wir gesehen, es kommt was Neues. Hoffen wir mal, dass es bei den anderen Serienablegern auch so sein wird.
Dass sie bestimmt irgendwelche Sachen von der Switch 1, sie werden es auf der Switch 2 verbessern. Das sieht man ja immer wieder, das finde ich eigentlich auch gut. Aber ich weiß nicht, ob sie dann wirklich so viel wieder Zeit investieren, also ich könnte mir vorstellen, dass sie trotzdem einen guten Pace behalten werden und ihre großen Titel ankündigen und dann halt nebenher ein anderes Team haben, die halt diese Upgrades machen oder Updates. Man hat ja schon gesehen, Fitnessboxing, was nicht so ganz flüssig lief, läuft jetzt flüssiger, also auf der Switch 2. So, ich denke, ja, okay, das ist halt einfach nur mehr Power und dann halt angepasst ein bisschen im Code und das war's dann. Also ich glaube nicht, dass da immer so viel Arbeit reingesteckt werden muss, deswegen werden sie das die ganze Zeit bringen.
Oder sie machen gerade, weil es noch einfacher ist, weil es eine ähnliche Technik ist, machen sie es trotzdem, weil dann können sie am Ende sogar noch mehr Geld abschöpfen, weil es leichter ist.
Ja, gut, klar.
Na gut, kommen wir mal als Oberbegriff so, zu den Preisen. In der Direct für die Switch 2 wurde kein einziger Preis genannt, für kein Spiel, für kein bisschen Hardware, für gar nichts. Und da habe ich mir schon gedacht, das hat einen Grund, dass sie die Preise nicht sagen. Die versuchen sie hinter ganz viel Hype und Vorfreude zu verstecken. Und tatsächlich, nachdem die Direct vorbei war, haben sie dann eine Pressemitteilung rausgegeben und haben dann folgende Preise für Europa bekannt gegeben. 470 Euro für die Konsole, 510 Euro für die Konsole plus Mario Kart World als Download im Bundle. Allerdings nur bis Herbst 2025. Mario Kart World kostet 90 Euro bzw. 80 als Download. Donkey Kong Bonanza 80 Euro bzw. 70. Die Switch 2 Kamera 60 Euro. GameCube Controller für NSO GameCube Spiele 70 Euro. Der Pro Controller 2 90 Euro. Ich finde die Preise sehr heftig, aber bevor ich da ins Detail gehe, Dennis, was sagst du zu den Preisen? Wie stehst du insgesamt zur Preissituation?
Ich glaube, das ist ein Thema, was alle nach wie vor schockt. Also, dass halt die Preise jetzt so von 60 auf 80 bzw. 70 auf 90 oder so nach oben geschossen sind. Das war so erstmal, Moment, ich zahle hier fast 100 Euro für einfach nur ein läppisches Spiel. Das ist schon heftig und vor allem, dass halt auch Mario Kart irgendwie in Europa 90 Euro physikalisch kostet. Das ist so, das ist Mario Kart, das ist ein Funracer und Donkey Kong kostet 80 oder 70. Da denke ich mir auch, irgendwie ist das krass und natürlich wird das mit diskutiert mit, ja, das ist jetzt so der neue Preisstandard und wahrscheinlich werden dann alle nachfolgenden Konsolen die Preise auch erhöhen und das wird jetzt alles so sein und bla und das war schon erstmal so ein, okay, what the fuck. Und dann denkt man sich, irgendwann dann, wenn man das Ganze verdaut hat, sagt man sich, ja gut, klar, Brezel kostet auch nicht mehr 80 Cent, sondern 2,80 Euro gefühlt. Es wird halt einfach alles teurer und irgendwie kann man auch nichts jetzt dagegen machen. Und entweder man kauft es oder man kauft es nicht. Und mit dem Bundle, Mario Kart und der Konsole ist das auch okay, weil da kostet das Spiel wahrscheinlich umgerechnet 40 oder so. Das ist dann völlig im Rahmen. Aber ja, das ist schon erstmal etwas, was man halt, ja, was das die Leute immer noch nicht verdaut haben oder verstehen, dass es so ist. Shocking.
Ja, also ich finde halt diese Preissteigerung von 60 auf 90 Euro, also das ist einfach zu heftig. Also ich hoffe, die kommen nicht damit durch, dass irgendwas passiert. Ich weiß nicht, irgendwas bricht ein. Keiner kauft's. Klar, es ist kein Produkt, was man unbedingt braucht. Es ist Unterhaltung. Man muss es nicht bezahlen, ja. Aber im Gegensatz zum Preis der Konsole, wo ich mich dann wirklich nach einem Tag das akzeptiert habe, finde ich es bei den Spielen immer noch unverschämt teuer. Einfach weil sie wissen, dass es verlangen können. Und dazu kommt ja auch noch, wir haben es ja vorher gehabt mit den Switch 2 Editionen, die dann auch 80 Euro kosten werden. Das ist einfach, es wird alles teurer hin oder her, aber die verkaufen auch Millionen von den Spielen, das kann man dann wieder runterrechnen. Also die Herstellungskosten von dem Spiel nachher alleine, das sind keine 90 Euro, sondern über die Masse wird es ja eigentlich günstiger. Und ich glaube, die verkaufen heutzutage viel mehr Spiele als noch vor 30 Jahren. Ja, also diese Preissteigerung finde ich einfach nach wie vor inakzeptabel.
Ach, ich weiß gar nicht, was ich zum Preis... Ach, ich habe da so viel zu sagen. Ich versuch's mal. Ich verstehe natürlich bis zu einem gewissen Grad, alles wird teurer. Aber mit Inflation kann man eben nicht immer alles erklären. Denn erstens, ich habe oft das Argument gelesen, würde die Switch 1 heute auf dem Markt erscheinen, würde sie inflationsbereinigt genauso viel kosten. Nein, das stimmt nicht. Inflationsbereinigt würde die Switch 1 heute etwa 410 Euro kosten. Das sind 60 Euro weniger. Und bevor jetzt einer sagt, ja, aber die hat ja auch mehr Leistung, das stimmt, aber nach 8-9 Jahren, da erwarte ich einfach, dass die Hardware eben einfach mehr leistet als die alte Hardware vor 8-9 Jahren. Und Inflation berücksichtigt nicht alles. Lebenshaltungskosten, Einkommen, Steuern und so weiter, da fehlt immer irgendwas. Ich habe mal ein Beispiel rausgesucht, was das zeigt. Im Jahr 1985 verdienten die Menschen in den USA auf das Jahr gerechnet ungefähr 25.000 Dollar. Inflationsbereinigt wären das 40 Jahre später, also heute, fast 75.000 Dollar. Allerdings ist die Realität, dass die Menschen in den USA nicht 75.000 Dollar verdienen, sondern knapp 60.000. Anführungszeichen bitte, da fehlen also 15.000 Dollar. Beziehungsweise 1250 Dollar jeden Monat, die ich theoretisch durch die Inflation haben müsste. Ich habe nicht im gleichen Maße mehr Gehalt, wie die Inflation die Preise verteuert. Als weiteren Punkt, ich fand damals die Switch 1 schon teurer als nötig. Das habe ich ja immer wieder mal gesagt über die Jahre. Und das gilt für die Switch 2 heute ebenfalls. Die verbaute Hardware in der Switch 2 ist nicht das Allerneueste auf dem Markt. Das muss es auch gar nicht sein. Ich bin nie der Hardware-Fetischist gewesen, ich habe das immer gesagt. Aber der Preis sollte, egal wie leistungsfähig etwas ist, angemessen sein. Und ich habe das Gefühl, vielleicht täusche ich mich, aber ich habe das Gefühl, der Preis der Switch 2 ist nicht dem, was die Switch 2 leistet, angemessen. Klar, da kommt noch ein Obolus drauf, dass Nintendo auch was dran verdient, das sollen sie auch. Aber auch dann finde ich es nicht wirklich angemessen. Und was ich dann auch immer höre, ist, dass wir über viele Jahre ja keine Preiserhöhung hatten und immer nur 60 Euro zahlen mussten. Und jetzt, wenn dann doch mal eine Erhöhung kommt, dann würden alle rummeckern. Das kann man so sehen, aber ich sehe das anders. Der nackte Nennpreis war immer 60 Euro, das stimmt. Aber indirekt gab es trotzdem Preiserhöhungen. Bei Retail sparte man die Anleitungen weg und so weiter. Bei Downloads spart man praktisch alles weg. Keine Lagerung, keine Lieferung, keine Herstellung von Modulen und so weiter und so fort. Das heißt, man hat zwar die Preise nicht erhöht, aber indirekt hat man trotzdem mehr Gewinn gemacht, weil man eben auf andere Weise viel Geld eingespart hat.
Finde ich auch. Ich finde auch einen Punkt, dass Nintendo noch nicht so tief drin und ich hoffe, die bleiben da auch lang draußen, aber was ja in vielen Spielen mittlerweile ja auch drin ist, sind Lootboxen und auch Ingame-Werbung. wo auch noch zusätzlich Geld verdient wird, dass einfach noch mehr Geld reinkommt. Und dann mit dem Argument aber zu kommen, ja, es wird alles immer teurer. Sie tun ja schon viel dafür, dass noch mehr Geld reinkommt. Andererseits muss man sich aber auch fragen, wie groß sollen denn manche Spiele noch werden? Also wenn jetzt jeder Entwickler denkt, er muss ein 100-plus-Stunden-Spiel oder 200-Stunden-Spiel rausbringen, wo man 200 Stunden dran spielt. Ja, das kostet auch Geld, da ist man auch lang dran. Aber bewegen wir uns da in eine Richtung, wo vielleicht irgendwann nicht mehr gesund ist? Also, wisst ihr, was ich meine?
Ich glaube, dass ich verstehe, was du meinst, aber ich bin nicht sicher, was du meinst mit gesund ist.
In jeder Generation müssen da die Spiele größer werden, mehr Umfang. Ich muss länger dran spielen. Mario Kart 8 Deluxe hat jetzt 96 Strecken. Muss jetzt Mario Kart World 150 haben.
Also bei 80 Euro bitte.
Ja, aber das meine ich dann halt im Verhältnis mit dem Preis, weißt du? Muss dann das Spiel 90 Euro kosten oder kann ich auch ein Spiel für 60 Euro machen und habe dann halt 70 Strecken statt 150? Oder ein Breath of the Wild mit 50 Spielstunden und nicht mit 150. Weißt du, also die Tendenz geht ja auf immer größer, immer schneller, immer weiter. Selbst Mario Kart ist mittlerweile Open World und muss das alles sein?
In dem Punkt stimme ich dir zu, möchte aber in einem Aspekt widersprechen. Mhm. Es ist ja ein Trend, dass Spiele immer länger am Markt sind. Da gibt's Rüstungen und Waffen und Skins, Lootboxen, Pay-to-Win, DLCs, Season Passes und dieser ganze Quatsch. Eben weil man diese Spiele als ein Service sieht. Und dahingehend, wenn Nintendo sagt, okay, wenn diese Spiele so lange am Markt sind, wenn man da so viele Stunden reinploppt, dann machen wir das halt auch. Aber anstatt die Leute abzuzocken, dann nehmen wir halt mehr Geld dafür, sozusagen. Dann finde ich das an und für sich fairer, als mir über die Monate immer wieder Geld abzuziehen für irgendeine Rüstung, die mich 30 Euro kosten soll. Aber eben mit der Einschränkung, wir kommen gleich im Detail zu Mario Kart World, aber wenn ich das Gefühl habe, so viel mehr im Verhältnis, wenn man jetzt diese 11, 12 Jahre nimmt von Mario Kart 8, dann habe ich nicht das Gefühl, dass Mario Kart World mir so wahnsinnig viel mehr bietet.
Ich glaube, sie begründen das einfach halt mit dem Markt, ne? Und dass es halt alles teurer wird, muss die Leute bezahlen, die ganze Welt wird teurer, ne? Man sieht es überall. Ich glaube, eine Begründung ist einfach, es wird halt einfach immer teurer, weil die Kosten steigen für Ressourcen und was auch immer, ne? So ist es halt. Punkt. Ob das dann so stimmt oder wie fern das stimmt, wie viel prozentual da was stimmt, können wir halt nicht sehen, ne? Es sei denn, man kennt sich mit der Materie aus und sagt man, ja, die haben recht oder nee, ist Humbug. Alles andere werden sie uns nicht erzählen. Das sind halt Firmen, die wollen Geld verdienen und wir sind nicht ihre Freunde, sondern wir sind ihre Kunden und natürlich ist Kunde König, man sollte sie nicht verprellen, aber bei Nintendo-Sachen weiß man ja bekanntlich, die Fans werden es trotzdem kaufen, wobei ich jetzt das Gefühl habe, dass der Aufwind oder der Aufschrei größer ist als zuvor. Deswegen bin ich gespannt, wie Nintendo letztendlich darauf reagieren wird, aber meistens wird ja immer gesagt, ja nö, das bleibt so und das ist so gerechtfertigt und take it or leave it, ne?
Ich glaube, die werden erst was tun, wenn sie tatsächlich merken würden, die Verkäufe springen nicht so an, wie sie es gedacht hätten. Aber ich glaube nicht, dass das passieren wird. Wie du sagst, man wird es dann trotzdem kaufen. Was heißt trotzdem? Vielleicht kauft man auch weniger, konsumiert weniger. Aber es ist ja nicht so, dass du dann gar nichts mehr kaufst, sondern man kauft sich dann halt überlegter. Aber die 90 Euro haben sie dann trotzdem. Und erst wenn da was passiert, werden die reagieren und vorher nicht.
Wie steht ihr denn dann im Verhältnis dazu, dass während der Treehouse-Streams pausenlos von allen immer wieder gefordert wurde, drop the price, senk den Preis, senk den Preis, senk den Preis, drop the price. Glaubt ihr dann, die Leute schreiben das jetzt, weil sie im ersten Augenblick ärgerlich sind, aber am Ende kaufen sie es trotzdem? Oder denkt ihr schon, dass dann einige sagen, nee, also ich kaufe das jetzt nicht?
Also die werden auch ärgerlich sein, wenn sie es kaufen. Also mein bin ich ja auch.
Ja.
Aber ich glaube, dass einfach nur dieses Schreiben und verärgert sein nichts bringt. Wenn ich es vergleiche mit Game Freak, wo sie ab Schwert und Schild den Pokédex gestrichen haben, also den Nationaldex, da gab es auch einen Aufschrei, aber das wäre ja noch einfacher gewesen, als die Preise jetzt zu senken bei den Switch 2 Spielen. Haben sie auch nicht gemacht. Also die Spiele sind trotzdem, ist nicht auch Karmesin und Purpur das meistverkaufte Pokémon-Spiel innerhalb von 14 Tagen gewesen. Also ja. Der Aufschrei kann groß sein, aber die Zahlen werden es dann zeigen, ob sie was tun müssen oder nicht. Und ich glaube, dass die Zahlen halt denen sagen, alles gut so.
Solange genug Leute das kaufen, ist für die das in Ordnung, wenn es mal 10 weniger sind oder so. Ich glaube, Nintendo ist halt da ein bisschen cocky geworden, wie man so schön sagt. Sie müssen aufpassen, ne? Mit der Wii U haben sie auch ganz schön in die Tonne gegriffen. Und nicht, dass ihnen das mit der Switch 2 jetzt auch passiert. Ja, Switch ist ein bekannter Name, aber vielleicht wird es da auch eine Verwirrung geben mit Wii und Wii U. Und warum ist da jetzt eine 2 und warum kostet die so viel? Dann nehme ich doch lieber die 1, ja. Und dass dann Doug Bowser auch gesagt hat, ja, wenn die Switch 2 zu teuer ist, kann man ja noch ein bisschen sparen und sich die Switch 1 holen. Das wird ja noch eine Weile supported, ne? Also, wenn es zu teuer ist, kauf halt die erste. Hä? Ja, okay.
Ey, komm schon, 154 Millionen. Die meisten Leute, die sich für die Switch 2 interessieren, die wollen die Switch 2 und eben nicht die Switch 1.
Ja, aber kann das vielleicht sein, dass Nintendo das bewusst ist, dass sie jetzt nicht im Fokus die Familien haben, die sie ansprechen mit der Switch 2, auch was die Preisgestaltung angeht?
Ein letzter Punkt, auch wenn ich den jetzt nicht so groß finde. Die Spiele der Nintendo Switch 2 bieten Gameshare an. Das gab es im Grunde bei DS und 3DS auch, da hieß das noch Download Play. Aber im Grunde ist das, eine Person kauft sich das Spiel und alle anderen können mit ihren Konsolen das Spiel mitspielen. Ob die Spiele dann einen reduzierten Umfang haben, Mario Kart dann vielleicht nur mit einem Kart und einer Strecke oder irgendwas, keine Ahnung, das werden wir dann sehen. Aber grundsätzlich finde ich das gut, dass es das gibt. Gerade bei dem Preis sollten sie so viel drumherum anbieten, wie es irgendwie möglich ist. Aber ob Gameshare so wahnsinnig viel bringt, wenn man meist online spielt, das wage ich dann wieder zu bezweifeln.
Ja, vielleicht ist es aus heutiger Sicht ja vielleicht nicht mehr so lukrativ, wenn man ja überwiegend online spielt. Aber ich muss sagen, ich fand das beim DS und beim 3DS richtig klasse, weil nehmen wir zum Beispiel mal Mario Party, Star Rush, dass du mal jemanden kennst, der auch ein 3DS hat, ist ja gut. Aber wenn dann der auch noch das Spiel hätte haben müssen, dann wird es schon wieder schwierig. Und das war beim Game Boy schon immer problematisch, dass dann welche das gleiche Spiel dann auch hatten, sonst konntest du nicht zu zweit spielen. Und das fand ich da richtig klasse. Und wenn das die Switch 2 auch kann oder zumindest manche Spiele das dann nutzen und ich hoffentlich im Freundeskreis jemanden habe, der sich auch eine Switch 2 kauft, dann finde ich das eine geniale Idee, weil ich finde, ich bin einfach nicht der Online-Spieler. Ich werde es auch nie sein. Bin ich wahrscheinlich in der Minderheit mittlerweile. Aber dass sie zumindest die Funktionen anbieten, finde ich super.
Finde ich auch. Eine coole Sache, wenn es mal zustande kommt. Dann kann man das wenigstens nutzen. Aber ob das jetzt so das Selling-Feature ist, denke ich nicht.
Also es ist für mich auch kein Kaufentscheid, aber dass es einfach die Möglichkeit gibt, finde ich gut.
Dann kommen wir, bevor wir abschließend zum Fazit kommen und die Gesamtsituation für uns bewerten, zu den Spielen selbst. Und ich würde sagen, wir fangen mal mit Mario Kart World an. Das wurde in der Switch 2 Direct schon gezeigt, wie einige andere Spiele auch. Aber es gab eben noch eine separate Mario Kart World Direct. Da gab es noch jede Menge mehr Infos zu Charakteren, zu Strecken, zu Features und so weiter und so fort. Und Dennis, feuerfrei, was sagst du zu Mario Kart World?
Ich find's geil, dass es Mario Kart ist, also von vorne bis hinten. Das ist so dieses, genau das, was man von Mario Kart erwartet. Ich habe natürlich gedacht, boah, sowas wie Double Dash damals, was total Neues, Innovatives war, oder Anti-Gravity bei Mario Kart 8, das war so mal, wow, was ist denn jetzt los, ne? Was ist denn das? Das ist ja cool. Das hat mir so ein bisschen gefehlt. Ja, cool, man kann da grinden und man kann jetzt die ganze Welt überall betrachten und 24 Spieler, so es ist immer so ein bisschen Zeug mit reingekommen, aber jetzt so, dass ich gesagt habe, wow, das ist jetzt krass, das fühlt sich jetzt an wie das richtig geile Next Level von Mario Kart. Ah, das habe ich noch nicht so richtig gespürt. Ich meine, dass man so überall rumfahren kann und ja, jetzt auch so Missionen und so wieder hat, was ja schon bei Mario Kart 7 oder DS, ich weiß gar nicht, bei welcher Version.
DS war das.
DS war es, ne? Die so Missionen drin waren. Das ist schon irgendwie cool, das fühlt sich schon neu und groß an. Aber was ich irgendwie ein bisschen ein Problem mit der Direct hatte, weil ja so viele Leute sich beschwert haben, warum kostet so ein Rennspiel 80 Euro, ne? Ich zitiere meinen Kollegen, Kumpel, der gemeint hat, Wieso, wenn ich Baldur's Gate habe für 80 Euro und Mario Kart für 80 Euro, da weiß ich, bei Baldur's Gate 3, da ist so viel Arbeit reingeflossen in diese verschiedenen Wege. Ne? Ist halt nicht vergleichbar, ist ein Rollenspiel, aber trotzdem. Man hat sich so viel dieses Worldbuilding und wenn ich jetzt einen Zahnstocher aufhebe, dann verändert sich das in 10 Kapiteln nochmal, der sich merkt, dass du dann Zahnstocher aufgehoben hast und lauter so Sachen, wo man weiß, okay, da weiß ich, warum das Spiel 80 Euro kostet. Aber das andere ist einfach ein Rennspiel. Da macht man Streckeneditor, da macht man simple Sachen und es kostet einfach 80 Euro. Er sieht diese Relation nicht. Und habe ich so drüber nachgedacht, so ja, er hat schon irgendwie recht, aber das heißt ja nicht, dass nicht weniger Arbeit in das Spiel reingeflossen ist bei Mario Kart World. Trotzdem finde ich, ich hätte in diesem Trailer, also in der Direct, in der neuen, hätte ich gern gesehen, was kann dieses Spiel noch mehr, dass es diese 80 Euro auch wirklich verdient hat, dass keiner mehr auf diesem Planeten sagen kann, ja, nee, das kann es nicht wert sein, sondern ich habe gehofft, dass sie dort irgendwie irgendeinen Selling Point zeigen, wo sie sagen, ja klar, kein Wunder kostet das 80 Euro, ja, macht ja Sinn, ne? Ich meine, dass man da eine riesige Welt hat und auch diese Missionen und alles, ich glaube, sie zeigen einfach zu wenig. Ich glaube, da steckt tatsächlich noch mehr drin, aber sie sind typisch Nintendo und verschweigen einfach alles. Natürlich möchte man den, oh cool, das gibt's da auch noch Effekt haben, sonst weiß man ja schon alles über das Spiel, verstehe ich auch, aber ich habe gehofft, dass sie da irgendwie noch so einen kleinen, so einen Bam mit reinbringen und der kam einfach nicht. Trotzdem freue ich mich mega drauf, es sieht cool aus, es sieht nach richtig Spaß aus. Deswegen, es kommt auf jeden Fall natürlich im Bundle bei mir ins Zimmer. Aber ja, jetzt seid ihr dran. Erstmal.
Ich lasse Markus den Vortritt, bitte.
Für mich ist bisher Mario Kart 8 Deluxe das bisher beste Mario Kart, der sich auch schon seit, wann kam es raus? 2013, glaube ich. Also seit 12 Jahren Spiel. Da gibt es natürlich große Fußstapfen, wo Mario World treten muss. Den ersten Trailer, den ich gesehen habe, oder auch in der Nintendo Switch Direct, Nintendo Switch 2 Direct, was man da halt gesehen hat von Mario Kart World, mit ich kann überall rumfahren und die Strecken sind alle zusammenhängend. Ich glaube, es ist ein bestimmter Modus, wo die eine Strecke in die andere übergeht und so. Also fand ich interessant, war mir aber nicht so ganz sicher, sagt mir das zu. Also ist das auch was für mich. Das sah jetzt bei der Mario Kart World Direct ein bisschen anders aus. Also es sah optisch besser aus, man hat ein bisschen mehr Ingame gesehen. Ich habe ein bisschen mehr Lust bekommen, wirklich zu fahren und auszuprobieren. Also irgendwie fehlt mir auch ein bisschen was. Also ich habe mir das eine Viertelstunde angeschaut und dachte, dafür eine extra Direct. Hat vielleicht nur Sinn gemacht, dass jetzt einfach zwischen der Switch 2 Ankündigung und Mario Kart World einfach ein bisschen Zeit verstrichen ist. Aber dass da jetzt so was wahnsinnig Gehyptes irgendwie drin war, was mich jetzt voll in Wallung bringt, das fand ich jetzt nicht. Andererseits muss ich jetzt aber auch nicht alles wissen. Ich lasse mich auch gerne überraschen, wenn ich das Spiel spiele. Was mir sehr gut gefallen hat, dass eben, wie es der Dennis schon erwähnt hat, diese Missionen wieder dabei sind, andere Formen dabei sind, wird für mich interessant, weil das hört sich für mich so wie, ich habe auch im Singleplayer ein bisschen was zu tun. Es wurde auch gesagt, dass es, wenn man in dieser freien Oberwelt rumfährt, dass es da auch so, ich nenne es jetzt mal Kneipen, mir fällt es jetzt gerade nicht ein, oder Bars, keine Ahnung, wo halt Essen rumliegt, das man einsammeln kann und damit schaltet man Outfit frei. Finde ich jetzt besser gelöst, als jetzt das mit irgendwelchen DLCs anzubieten gegen Geld, sondern so, wenn man eh in der Oberwelt rumfährt, um die Missionen zu lösen, dann kann man auch das nebenher einsammeln und Outfits freischalten, finde ich eigentlich ganz nett, das gemacht zu haben, oder dass sie das so machen. Was ich ein bisschen schade finde, das ist jetzt kein Beinbruch, aber wir reden halt immer noch von einem Rennspiel und es gibt halt keine Zeitanzeige, außer beim Zeitfahren.
Der arme Markus, immer wieder
ja. Aber was ich auch cool finde, man kann jetzt insgesamt 4 Teams bilden, um dort zu fahren. Und das finde ich cool. Und 24 Fahrer sind auf der Strecke. Ich sehe schon die roten Panzer.
Ja, das wird ein Itemhagel.
Ja, das wird auch brutal.
Sie haben es, finde ich, bei Mario Kart 8 Deluxe gut gemacht. Also das Balancing jetzt gegen Ende. Und ich vertraue da einfach drauf, dass sie das da auch hinkriegen. Dass es nicht zu einem Itemgeballere wird.
Bei dir aus.
Die World Direct war für mich nur ein überlanger Game-Trailer. Es war zwar ein guter Game-Trailer, weil schön viel Gameplay gezeigt wurde und vermutlich auch alle Modi. Aber dennoch hätte man sich vieles auch sparen können, weil das meiste, was da immer wieder aufgezählt wurde, war im Grunde das, was am Ende auch auf einer Spieleverpackung hinten auf der Rückseite steht. Extra-Modus hier, fahre alle Strecken mit vielen Charakteren, die du alle liebst und bla bla bla. Fahr mit deinen Freunden einfach überall rum. Alles, was hinten eben so auf einer Verpackung so draufsteht, war im Grunde jetzt aufgeblasen auf 15 Minuten für die Direct. So gesehen fand ich die Informationen gut zu wissen, aber für die Direct war es unterwältigend. Was ich einen netten Touch fand, war, dass ich gesehen habe, dass bei den Kostümen, die man freischalten kann, auch das Western-Outfit aus Mario Party 2 dabei war. Den Missionsmodus finde ich so, naja, das ist vielleicht interessant, aber außer um vielleicht meinen Spielstand auf 100% zu spielen, scheint mir das die Mühe nicht wirklich wert zu sein, die Mission auch zu absolvieren. Weil ich habe da jetzt nichts rausgehört oder gesehen, wo mir gesagt wurde, mach 5 Missionen und du kriegst eine neue Strecke oder irgendwie sowas. Sondern, ja, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich da freischalte. Keine Ahnung. Battle-Modus ist okay, 24 Karts auf der Strecke oder Fahrzeuge auf der Strecke ist auch okay, aber ich befürchte so ein bisschen, dass das dann noch chaotischer wird mit, du kriegst einen roten Panzer ab, fährst gerade los, kriegst wieder einen roten Panzer ab, fährst gerade los, wirst mit dem Stern runtergerammt, fährst gerade los, kommt ein blauer Panzer. Ah, da warten wir mal ab, wie das wird. K.O.-Tournament ist okay, das ist ja das Rennprinzip aus F-Zero, kann man auch machen. Dass man keine Fahrzeuge mehr zusammenbaut, stört mich überhaupt nicht, denn ich habe am Ende sowieso immer dieselben K-Teile zusammengebaut, also kann ich auch einfach gleich ein fertiges Ding nehmen. Was ich interessant fand, war diese merkwürdige Anmerkung, dass man noch einen bunten Kurs, so einen farbigen Kurs freispielen kann. Mit bunter Kurs ist wahrscheinlich die Rainbow Road gemeint. Anders kann ich mir das nicht erklären. Aber ich glaube nicht, dass sie einfach nur eine Rainbow Road Strecke meinen, sondern ich glaube, dass sie wahrscheinlich eher so ein Regenbogen-Areal meinen, wo dann halt 3, 4, 5 Strecken dazukommen, die das Regenbogen-Theme haben, das dann sich quasi in die vorhandene Welt einfügt. Alternativ könnte ich mir auch vorstellen, dass es eine ganze Regenbogen-Welt sein wird, aber das wäre ein bisschen monoton, wenn du da 10, 20, 30 Strecken hast, die alle einfach nur total extrem farbig sind. Das wäre dann irgendwie dann auch langweilig. Darum glaube ich eher, dass es ein Areal sein wird. Aber warten wir da mal ab. Ich kann mir aber vorstellen, ich bin da aufgrund der Kostüme, die ich wahrgenommen habe, in der Direct bin ich darauf gekommen, dass sie verschiedene Welten noch als DLC vielleicht hinzufügen. Weil ich habe noch keinen Villager aus Animal Crossing gesehen, ich habe noch keinen Link gesehen, ich habe noch keine Inklinge gesehen und gar nichts. Das waren alles komplett Mario-Charaktere.
Hello, this is Alex from Nintendo Life here. Der hat gemeint, dass es vielleicht eine Rainbow Road-Welt gibt, wo rein aus Rainbow Roads besteht.
Also, liebe Grüße, Alex. Das wusste ich nicht, habe ich nicht gesehen. Ja, Grüße gehen raus. Finde ich ja schön, dass du das auch so siehst.
Genau. Also, vielleicht gibt es ja wirklich so Themenwelten, wo dann halt bestimmte Strecken hauptsächlich verfügbar sind. Das fände ich auch cool. Zelda-Strecken, Animal Crossing-Strecken und so Zeug. Könnte ich mir vorstellen.
Deshalb komme ich darauf, weil, wie gesagt, ich habe keinen Link und keinen Villager und nichts gesehen. Und ich dachte, die gehen doch nicht diesen Schritt zurück. Die hatten das doch schon bei Mario Kart 8 drin. Nee, da kommt noch irgendwas.
Vor allem haben sie so schräge Charaktere auf einmal drin, wo ich denke, hä, was machen die da drin? Und Kao. Okay.
Aber ich kann mir vorstellen, dass sie halt eine Zelda-Welt, eine Metroid-Welt und so weiter als DLCs bringen. Womit man dann also auch die anderen Universen einbaut. Und das würde dem Namen Mario Kart World dann auch noch gerechter werden. Doof finde ich aber, dass sie nichts, und auch das spielt in meinen Gedanken mit den verschiedenen Welten mit rein, man sah ja nur 8 Cups mit jeweils 4 Strecken, also 32 Strecken, dass sie nichts gesagt haben, ob es noch mehr gibt, die man freischalten kann. Ich vermute nicht, weil wenn sie es gemacht hätten, hätten sie auch das mit den 80 Euro noch mehr relativiert, einfach gleich viel Content zum Anfang. Und deshalb vermute ich, dass sie wahrscheinlich DLCs bringen, wo halt alles noch mal extra kostet. Aber wodurch das Spiel dann eben auch immer wieder extra kostet. Es wäre aber schön, wenn sie es wie bei Mario Golf für die Switch machen würden, wo es dann halt neue Kurse einfach so dazu gibt über die nächsten Monate. Insgesamt ist mein Fazit für Mario Kart World aber, ich habe da ein tolles, sehr vielversprechendes und bestimmt spaßiges Mario Kart gesehen, mit den typischen Neuerungen und Verbesserungen eines neuen Spiels, eines Franchises. Ich habe aber auch den Eindruck, dass Nintendo, das habe ich gerade so angedeutet, wirklich sich bemüht hat, diese 80 Euro zu erklären, weil der Typ in der Direct, der das moderiert hat, immer and next, and also, and more, and even more, and there's even more. 80 Euro, ihr bekommt hier ganz viel geboten, da ist noch mehr und noch mehr und noch mehr. Ich glaube, das war das, was sie versucht haben. Für mich allerdings, da wurde zwar viel aufgezählt, aber da war eben nichts, wo ich das Gefühl hätte, oh ja, jetzt verstehe ich, warum das 80 oder 90 Euro kostet, weil das meiste war selbstverständlich. Die Fahrer, die Strecken und so, ja. Der Rest war ansonsten das, was ich eben erwarte von einem neuen Spiel eines Franchises. Insofern hätten sie gesagt, da kommen noch Add-ons im Laufe der nächsten 6 oder 12 Monate und die kosten nicht extra oder da sind von Anfang an 64 Strecken oder so, dann wäre das ein ganz anderer Schluck aus der Flasche. Und ich glaube, sie hätten es gesagt, wenn sie es so vorhaben. Deshalb glaube ich, dass das extra kostet, wenn was kommt. Und das finde ich schade.
Das ist so ein bisschen das Problem, was ich halt auch so habe. 32 Strecken, kommen da noch mehr? Könnte sein. Andererseits, wie man ja oft bei Nintendo wissen, wenn sie es nicht sagen, dann ist es auch nicht dabei. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mir das mit diesen Welten noch gar nicht so überlegt. Mein Gedanke war immer, oh, das wird aber schwierig, da später noch Strecken dazu zu machen, wenn jetzt die Welt schon so ist, wie sie ist. Aber wenn es da natürlich über einen Regenbogen oder so in eine andere Welt, über den Wolken geht oder so, wo man dann die anderen Universen trifft.
Oh, genial! Über den Regenbogen nach Hyrule fahren. Oh, coole Idee, Markus.
Ja, oder es gibt halt eine zweite Welt, wo man quasi von Animal Crossing zu Zelda fährt und da zu Metroid oder so. Also so wie die halt jetzt von Feuer, Eis, Wasser fährst und Wüste. Gibt es dann halt eine zweite Welt, wo dann eben diese Themen abgearbeitet werden, diese verschiedenen Spielereien. Mhm. Ist mir gerade so eingefallen, könnte vielleicht sein. Und da gibt es vielleicht dann auch nochmal 32 Strecken oder 16. Aber ich vermute fast, so wie du es ahnst, dass sie vermutlich dann extra kosten werden. Und hätten sie es gesagt.
Was sagt ihr denn zu Donkey Kong Bonanza?
Ja, es ist halt auch wieder so ein Ding, dass es schade war, dass man es so ein bisschen am Tag vorher gespoilert hatte, dass es wohl kein Mario geben wird, aber ein Donkey Kong. Deswegen war das so nicht mehr ganz so überraschend. Scheiß Welt heutzutage.
Ach, du Armer.
Für mich war es überraschend. Ich habe nichts mitgekriegt.
Ja, das ist gut, ja. Ich finde, dass die Donkey Kong-Stil-Änderung ist irgendwie witzig. Das passt so schon, auch wenn es vielleicht ein bisschen zu kindisch oder zu albern ist. Und ich zitiere Thomas vom letzten Podcast, er mochte eigentlich diesen ernsten, düsteren Donkey Kong, der so ein bisschen, ne, so dieses gefährliche, bedrohliche so ein bisschen als mal darstellte, auch wenn er immer mal so ein charmantes Lächeln auf den Zähnen hat, auf den Lippen. Aber ich finde auch so, ich mochte auch den alten Donkey Kong, aber den finde ich auch irgendwie lustig und das passt so auch zu diesem Spiel einfach und man merkte, das ist Donkey Kong Odyssey so ein bisschen. Die ersten paar Minuten waren so bam, 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 ich hau mich hier durch, dadurch so, okay, geht's jetzt nur um sich durch die Gegend schlagen? Passiert auch noch mehr oder? Und dann hat man so ein bisschen so diesen, ah, das ist nicht Donkey Kong 64, das ist irgendwie anders. Und dann habe ich so ein bisschen Banjo-Kazooie-Vibe so ein bisschen gehabt und dachte, okay, interessant, sieht cool aus und viele Charaktere, viel zu entdecken. Und auch in Treehouse später hat man dann viel mehr noch gesehen, dass man halt so verschiedene Wege hat, dass man jetzt durch die Tür gehen kann, entweder man schlagt sich durch die Wand oder vielleicht durch den Boden oder auf andere Möglichkeiten. Und du hast einfach diese komplett zerstörbare Welt. Überall gibt es Bonussachen. Und ein YouTuber meinte auch, es ist so befriedigend, sich einfach durch alles durchzukloppen. Das ist so, das macht so Spaß. Und ich so, okay, ja, irgendwie hat das Spiel was, so was Beruhigendes, auch wenn man sich überall durchboxt. Also es ist irgendwie seltsam, aber es ist ein bisschen Stressbewältigung vielleicht. Ich fand's cool. Ich glaube, ich würde es mir angucken. Es ist noch nicht so dieses, so geil, muss ich definitiv auch haben. Aber wenn es wieder zu Beginn so 3 Nintendo-Spiele gibt, die interessant sind, dann kauft man die sich halt und wartet, bis das nächste kommt.
Also ich kann es noch gar nicht so richtig einordnen, in welche Richtung dieses Spiel geht. Also ist es jetzt ein Donkey Kong 64 oder halt ein 3D-Donkey Kong? Wird dieses, ich schlag mich doch alles durch, nicht monoton? Ist da noch mehr drin als nur dieses, ich kann mich überall durchschlagen? Es scheint ja wohl eine Story ein bisschen zu geben, zumindest das, was man in den Trailern gesehen hat mit Gegnern und anderen Charakteren. Aber für mich fehlt da noch ein bisschen was, um mir ein Bild darüber zu machen. Also hat mich jetzt noch nicht so vom Hocker gerissen.
Ja, mir geht's da tatsächlich wie dir, Markus. Ich mag den Artstyle sehr. Mir geht auf der anderen Seite aber diese ständige Posieren, Grimassen schneiden. Weißt du, das geht mir so auf die Eier. Lass das doch weg, bitte. Und Dennis nannte das gerade Donkey Kong Odyssey. Ja, das finde ich auch. Mich hat das sehr an DK64 mit Mario Galaxy, Mario Odyssey Vibes erinnert. Mir kam allerdings in dem, was ich immer so gesehen habe, der Jump-and-Run-Aspekt zu kurz. Wie du das gerade meintest, Dennis, so schlägt man sich da jetzt nur durch, baut man immer nur Sachen kaputt, kloppt man immer nur Wände ein. Mhm. Ich glaube nicht, dass das so ist. Aber es wirkt im Moment durch das, was mir gezeigt wurde, so, als wenn es so wäre. Deshalb, wie Markus das gerade erwähnte, habe ich so ein bisschen das Problem, mir noch nicht so wirklich was unter dem Spiel vorstellen zu können. Wie ist das Verhältnis zwischen mach alles kaputt und Geschicklichkeit, darüber klettern, darüber laufen, da suchen, da sich überlegen, wie ich da hinkomme? Da bin ich mal noch vorsichtig. Auch hier, ja, 70 Euro weiß ich jetzt nicht. Bei 60 hätte ich ein besseres Gefühl, ja.
Also ihr müsst nicht schönreden, die digitale Version kostet 70, die normale 80. Ihr könnt schon immer den höheren Preis erwähnen.
Man kriegt den Schwaben nicht aus Markus raus. Okay, das nächste Spiel ist Kirby's Air Riders, der Nachfolger zu Kirby Air Ride auf dem GameCube.
Ja, kann ich nur sagen, hat mich überrascht, dass man einen weiteren Funracer zur gleichen Zeit fast rausbringt. Ich meine, dass Kirby und Mario so in komplett anderen Universen spielt und seine eigenen Fans hat, das weiß ich. Ich gehöre nicht dazu. Also ich bin die Kirby-Sachen, die überzeugen mich irgendwie nicht so. Also da bin ich nicht so Fan von. Auch wenn ich ihn knuffig finde und bei Smash gern gespielt habe. Hey, brap! Und dann nach unten mit dem Stein. Aber ja, weiß nicht. Also ich habe Air Ride nie gespielt. Und war das gut? Kennt ihr das?
Das war immer ganz okay. Das war ein netter Racer. Nicht toll, nicht doof. Das war okay.
Also, ja. Und dass halt Masahiro Sakurai das macht. Alles schon, oh, kein Smash.
Da wird ja schon auch dran arbeiten.
Vielleicht, ja. Es gibt keinen besseren. Genau wie Retro Studios keine besseren sind für Metroid. Ja, mal gucken, was er da macht. Scheint ja wohl so ein Herzensprojekt vielleicht auch zu sein. Kein Plan. Kaufen werde ich es mir vermutlich nicht, es sei denn, die überzeugen mich mit irgendwas komplett Abgefahrenem, aber nee.
Ja, ich finde es, wie du gesagt hast, auch sehr merkwürdig. Da sind zwei Funracer praktisch zur selben Zeit. Eins davon ist Mario Kart. Und die bringen das andere Spiel mehr oder weniger also zur selben Zeit raus. Und der Vorgänger dieses zweiten Spiels, der war so lala. Bei dem Meeting, wo sie das beschlossen haben, wäre ich gern dabei gewesen, weil die Begründung, die würde ich gerne hören. Das leuchtet mir nicht ein.
Schon.
Ich kenne das Spiel nicht, deswegen kann ich da jetzt gar nicht so viel dazu sagen. Ich habe es auch nicht so genau verfolgt im Trailer. Aber was ich mich gerade frage, welche Zielgruppe wollen die da ansprechen? Also bei den Preisen, die jetzt haben. Und dann kommt so ein Kirby, niedlich, für eine jüngere Zielgruppe. Wahrscheinlich eher, aber das wird ja auch 80 Euro kosten.
Das nächste Spiel, was ich auf meiner Liste habe, ist Grab and Drive, dieses Rollstuhl-Basketballspiel. Und da nehme ich vorweg, ich habe das gesehen und dachte nur, Rocket League? Es sah total lahm aus, es ist viel zu dunkel, es sieht mir von der Komplexität viel zu simpel aus. Die Aufmachung, das Ganze drumherum, das ganze Gameplay hat keinen Pep, das ist nicht flott, das spricht mich nicht an.
Das gehört dann wieder zu den Spielen, die quasi die Mausfunktion repräsentieren soll oder zeigen soll, was kann man denn damit alles machen, ne? Aber ich glaube, ich find's von der Idee her irgendwie witzig, ARMS ging ja auch so ein bisschen in die Richtung. Das konnte man schon sehr professionell spielen und hat irgendwie funktioniert. Und ich glaube nicht, dass dieses Drag-Ding da große Chancen hat. Und dafür sah es auch viel zu Nintendo untypisch aus, viel zu leer und keine Ahnung. Und also, ja, also wenn es da eine Demo gibt, probiere ich das gerne mal irgendwie aus. Aber ansonsten glaube ich, ja, ist ein bisschen zu wenig, befürchte ich.
Die Idee fände ich interessant. Also da muss man ja erstmal drauf kommen, daraus ein Spiel zu machen. Hut ab. Aber ja, also von der Aufmachung her hat es mich jetzt ja, sah alles irgendwie so kahl aus und halt nicht so Nintendo knuffig typisch oder sowas wie jetzt Arms. Das war ja knallbunt. Und ja, das wird sicherlich diese Mausfunktion zeigen, wobei ich mich da auch frage, hätte man das nicht auch über, ich drücke einen Knopf und nehme die Bewegungssteuerung und fahr mit der vor und zurück. Das müsste ja die Konsole auch erkennen. Höchstens die Mausfunktion ist präziser. Aber das scheint mir irgendwie nur diese Mausfunktion zu zeigen und sonst habe ich da jetzt nicht viel Umfang.
Das nächste Spiel, was ich habe, ist Nintendo Switch 2 Welcome Tour. Ich dachte während der Direct zuerst, oh, das ist ja witzig. Eine interaktive Gebrauchsanweisung. Oh, das ist ja cool. Ist halt Nintendo. Da, auf so eine Idee kommt nur Nintendo. Eine mehr oder weniger spielbare Erklärung der Konsole. Echt witzig. Eigentlich. Denn A, das als Spiel zu deklarieren, weil es außer unzähligen Texttäfelchen zum Durchlesen nur noch ein paar Minigames à la One-to-Switch bietet. Naja, und B, dann noch extra Geld dafür zu wollen, denn das ist nicht Teil der Switch 2, sondern das muss man sich dazu kaufen. Nein, danke. Das ist eine interaktive Gebrauchsanweisung. Die brauche ich nicht mehr, wenn ich die Konsole anschalte und meinen Namen eingebe und das WLAN auswähle und meine ersten Spiele runterlade und das erste Spiel starte. Dann habe ich bereits begriffen, wie die Konsole funktioniert.
Reggie hat sich damals eingesetzt für Wii Sports und der hat's durchgekriegt. Das hat jetzt wohl Bowser nicht gemacht oder Trinnen oder wer auch immer. Die sagen lieber, ah nee, passt so.
Ja, da überhaupt noch Geld für zu verlangen und wenn's nur 2 Euro wären, sorry, das verstehe ich einfach nicht. 470 Euro und dann ist das nicht mal dabei, nein.
Ich glaube, das ist noch was dazukommt. Du hast diesen Preis der Konsole, wo du eigentlich denkst, das ist schon zu viel. Oder ja, du glaubst nicht, dass der angemessen ist. Und dann hast du diese Software, die du vielleicht einmal durchmachst, dann hast du ja alle Knöpfe mal gedrückt und mal die Joy-Cons an- und abgedockt. Und dann sollst du da auch nochmal zahlen. Also, wie gesagt, man muss es ja nicht zahlen. Ich verstehe es auch nicht, dass man das als Spiel auch deklariert. Wenn man denkt, was beim 3DS alles dabei war, dieses Augmented Reality war einfach dabei.
Ich finde auch, das ist was dazugehört, was man das Spiel mit integrieren sollte oder in die Packung mitschmeißen sollte, weil es eine Tech-Demo ist. Mag ja sein, dass die ein bisschen ausgefeilter ist, aber das ist ja umso besser. Dann spielt man sie nicht nur einmal, sondern mehrmals. Ne? Und das, aber das, dass man dafür jetzt, was weiß ich, 15 Euro verlangt, ich meine, natürlich haben sich da Entwickler hingesetzt und das Ding gemacht, aber es wirkt dann einfach nicht wie ein vollwertiges Spiel. Ich glaube auch, dass das keine Sau kaufen wird. Und dann werden sie ja sehen, was sie davon haben, weil bleiben sie dann lieber drauf hocken. Gut, es ist gleich, als hätten sie nichts dafür verlangt. Aber ich meine halt, oder man hätte es auch für 2 Euro oder so anbieten können. Also wirklich so ein Preis, wo man sagt, ach komm, für 2 Euro gucke ich mir das gerne mal an. Aber Leute zahlen keine 15 Euro für eine Tech-Demo von der Konsole. Also es wirkt halt zumindest so. So wird sie ja auch vermarktet. Dass die Spiele dann vielleicht mehr können und dass man die Maus-Spiele vielleicht öfter macht oder ich weiß es nicht. Dafür müssten sie es ein bisschen besser vermarkten, damit man das auch wirklich kauft. Aber so jetzt mein erster Eindruck ist so, nee, das schreit nach, das muss dabei sein.
Gut, machen wir weiter. Als nächstes haben wir GameCube-Spiele, die über NSO Expansion auf die Switch 2 kommen. Woohoo. Das sind für den Anfang 10 Spiele, wovon 3 sofort erhältlich sein werden. Das ist einmal Zelda Wind Waker, F-Zero GX und Soul Calibur 2. Weiter angekündigt sind dann noch Mario Sunshine, Fire Emblem, Pokémon XD, Gale of Darkness, Mario Strikers, Chibi Robo, Luigi's Mansion und Pokémon Colosseum. Und als Bonus einen separaten GameCube-Controller, den man für die Switch 2 benutzen kann, gibt's außerdem. Finde ich alles okay. F-Zero GX ist tatsächlich so ein kleines Bonbon, was mir die Switch 2 ein bisschen schmackhafter macht. Eben wegen der Online-Funktionalität. Wobei auch beim Online, also beim eigentlich ja lokalen Multiplayer von F-Zero GX, man ja auch nur wieder zu viert auf der Strecke ist. Man hat keine Grand Prix und nix. Deshalb, ja, das ist schon so ein bisschen verlockend, weil das Spiel einfach verdammt geil ist. Aber so ein richtiger Ersatz für Online ist es nicht so richtig, muss ich leider sagen. Dennoch finde ich es toll, dass endlich auch GameCube-Spiele kommen werden, weil so Sachen wie Vex beispielsweise oder Capcom vs. SNK 2 oder so. Wenn all diese Sachen noch kommen, klar, geil, her damit. Insofern GameCube-Spiele, toll, wurde auch Zeit.
Ja, also ich kann das auch nur begrüßen. Ich hab's gehofft und auch erwartet eigentlich, dass die Virtual Console in der Richtung weitergeht. Bei F-Zero GX sehe ich es auch so wie du, Jörg, dass man halt, sobald man im Multiplayer ist, ja eigentlich dann nur ja maximal vier Fahrer auf der Strecke sind. Da wäre vielleicht mal ein Remake mal nicht schlecht. Aber es ist besser als nichts. Besser als nichts, finde ich schön. Bei Mario Sunshine muss ich sagen, da ich die Wahl habe, auch vom 3D All-Stars, was für die Switch herauskam, da auch Mario Sunshine zu spielen, würde ich natürlich das für die Switch immer bevorzugen, als den alten GameCube-Schinken nochmal auszupacken. Aber es hat ja nicht jeder, von daher gut, dass man jetzt da auch die Möglichkeit hat, das zu spielen. Also ja, also ich glaube, da kann man nicht meckern.
Ich denke auch. Also ich finde, dass viele haben es ja nicht mehr für wahr gehalten, aber ja, Switch 2, GameCube, das ist natürlich cool, dass da die Sachen auch kommen. Und viele GameCube-Spiele sehen ja für heutige Verhältnisse ja tatsächlich immer noch richtig cool aus. Dazu gehört auch F-Zero. Und ist natürlich geil, dass man das jetzt auf der Switch spielen kann. Mit den Online-Dingen, wie du schon gesagt hast, ein bisschen eingeschränkt, okay. Aber ja, was soll man sagen? Ich meine, ich freue mich immer, wenn die alten Spiele auf der Konsole verfügbar sind. Letztendlich spiele ich sie aber kaum. Aber dennoch freue ich mich jedes Mal, dass man die Möglichkeit zumindest hat. Und tatsächlich habe ich mich auch immer mal wieder dabei erwischt, dass ich mal irgendwas doch mal reingeschaut habe und angespielt habe. Wenn auch nicht lang, aber GameCube-Controller, ich glaube, den hole ich mir einfach für die Sammlung. Dann habe ich von jedem System eine für die Switch da. Und ist cool. Ja.
Entschuldigung, dass ich da reingrätsche, aber wir reden die ganze Zeit über die Preise und du kaufst dir mal schön so einen Controller für 70 Euro, der ja eigentlich gar nicht nötig ist, aber okay.
Nee, aber es ist ein Controller.
Okay.
Es ist ein Controller.
Tatsächlich, funny story, wir haben letztes Mario Kart gespielt und zwei Pro-Controller waren vergeben und dann habe ich gedacht, gut, ich spiele es mit den Joy-Cons und die haben irgendwie wieder nicht richtig funktioniert, weil der Abstand, obwohl er nicht weit war, oder bin ich also immer gedriftet, dann hat er mit dem Drift nicht aufgehört. Und ich dachte so, weißt du was, jetzt greife ich meine Schatzkiste und hole mir den N64-Controller raus und habe sie dann alle platt gemacht. Ja, also.
Ach, du meinst jetzt für NSO, meinst du?
Nintendo Online mit dem speziellen dafür Controller gespielt. Und ja, man kann auch mit dem N64-Controller Mario Kart 8 wunderbar spielen, mit der Z-Taste, richtig geil. Ja, und dann habe ich sie nämlich alle platt gemacht. Und das ist halt so, Joy-Cons, bäh, aber so einen richtig coolen Controller. Und war zwar kein N64-Spiel, aber trotzdem ein Controller, den ich dann nutzen konnte. Und das war dann geil, also ja.
Ist es eigentlich so, dass bei der Switch 2 die anderen Virtual Console, Game Boy, Game Boy Advance, N64, dass die weitergeführt werden? Oder fangen die wieder bei Null an und wir können uns jetzt auf alle zwei Wochen kommt ein neues Spiel raus freuen?
Ich muss leider sagen, es würde mich nicht wundern oder überraschen, wenn wir bei Null anfingen. Aber ich hoffe nicht. Denn wir haben ja bei der Switch 2 Direct gesehen, dass Leute da diese Chat- und Videochat-App benutzt haben. Und da waren dann auch schon NES Super Nintendo-Spiele und so in Aktion zu sehen. Deshalb würde ich mal vermuten, ich hoffe mal, dass das da weitergeht, wo wir jetzt gerade sind. Aber das weiß wohl nur Miyamoto. In meiner Spieleliste haben wir noch die Third-Party-Games, die bisher angekündigt wurden. Und das sind im Großen und Ganzen alles Ports von PC-Spielen, die teilweise auch schon ein bisschen älter sind, wie Cyberpunk, Street Fighter 6, Hogwarts Legacy, Elden Ring. Ein Spiel stach so ein bisschen heraus, das war Duskbloods.
Und FromSoft, Exklusivtitel, nicht vergessen.
Das mag toll sein, hat mich jetzt aber nur angesprochen, weil es vielleicht ein Castlevania-Spiel gewesen wäre. Danach war es sofort uninteressant geworden. Als ich hörte, dass es keins ist. Aber es sind halt im Großen und Ganzen Ports von relativ alten PC-Spielen, auch wenn es schön ist, dass es die ebenfalls auf der Switch 2 geben wird. Aber deshalb kann ich dazu nicht viel sagen. Ich werde aber gleich in meinem Fazit noch mal ein wenig darauf eingehen. Deshalb erspare ich uns das jetzt hier und gebe ab an Dennis und Markus.
viele Nintendo-Spieler denken sich, hä, was macht denn From Software? Hallo, Elden Ring, Dark Souls, Demon's Souls, Sekiro, also die haben schon einiges und machen jetzt was exklusiv auf der Switch 2, wow. Ansonsten bin ich tendenziell eher ein Fan von Nintendo-eigenen Sachen, weil ich das restliche Zeug lieber auf dem PC spiele, weil das einfach eine mächtigere Hardware ist. Also somit werde ich auch kein Cyberpunk oder sowas spielen, weil das habe ich auf dem PC. Natürlich, der portable Faktor ist immer positiv. Und viele sagen dann, ja, genau, weil ich es eben auf der Couch spielen kann oder hole ich mir die Software auch da oder. Das ist cool, dass sie halt die ganzen Spiele da jetzt auch bringen und dass man auch sieht, dass die Third Parties da auch Nintendo unterstützen und die Hardware das ja auch jetzt irgendwie kann. Und genau.
Markus.
Ich glaube, ich muss mich jetzt mal wieder outen, warum ich nur Nintendo-Konsolen habe. Das liegt daran, dass mich die Third Parties, die haben mich völlig ignoriert. Also das, was du gerade aufgezählt hast, also Cyberpunk habe ich mitgekriegt, dass es für die Switch 2 rauskam, aber alles andere sagt mir gar nichts. Also ich bin da schnell durch.
Ja, schnell durch sind wir wahrscheinlich dann auch noch mit dem Indie-Games-Block aus der Switch Direct. Da ist für mich nur Fast Racing, das neue Fast Racing, hängen geblieben. Und da bin ich, auch wenn ich die Fast-Spiele bisher eigentlich immer toll fand, aber beim letzten Fast-Game für die Wii U und Fast Remix für die Switch, das war ja so eine Weiterentwicklung davon, da hat mich immer genervt, wenn man online spielte, du bist bei dir vierter Platz, du fährst durchs Ziel und bist Achter. Und das war immer so bei jedem Online-Rennen. Du warst nie sicher, bin ich wirklich auf dem Platz, der mir hier gerade gezeigt wird. Und wenn das wieder so ist, dann kann mir das Spiel auf der Switch 2 gestohlen bleiben. Deshalb hoffe ich, dass es nicht so ist, weil dann wäre das ein weiteres Bonbon, das mir die Switch 2 schmackhaft machen würde. Aber ansonsten bin ich mit dem Indie-Games-Blog damit auch schon durch. Da blieb sonst nichts hängen.
Also ich warte noch auf die Ankündigung von Vision of Mana.
Ja, was soll ich sagen? Ich finde das cool, dass es die Sachen gibt, aber da reizt mich irgendwie so gar nichts. Nicht wirklich.
Okay, dann kommen wir zum Fazit. Und ich persönlich bin an und für sich völlig okay mit den Infos, die wir so gekriegt haben. Das meiste war so befriedigend bis gut, aber begeistert oder überrascht bin ich nicht. Ich ging ja davon aus, dass die Switch 2 genau das und genau so sein wird, wie es dann ja später gezeigt wurde. Wir hatten ja unseren Jahresrückblick. Ich bin auch nicht enttäuscht von Features oder von den Spielen oder irgendwas. Aber für mich gibt's eine Grenze zwischen der Auslotung des maximal möglichen Preises und dem Gefühl, dass ich schlicht zu viel für ein Produkt bezahle. Ich habe Privatleben, ich habe Berufsleben und ich spiele trotz allem noch recht viel Videospiele oder Computerspiele. Aber so viel Geld in die Switch 2 zu investieren, ohne dass ich das richtig auskosten könnte, Privat, Berufsleben und so, nee, da habe ich im Augenblick bei diesen Preisen keinen besonderen Kaufreflex in mir. Um es kurz zu machen, ich weiß noch nicht, ob ich mir die Switch 2 kaufen werde, aber im Moment sieht's nicht danach aus.
Ja, ich kann nur sagen, ich finde auch, dass Nintendo das diesmal oder meistens sehr schlecht kommuniziert hat. Also, dass sie die Preise und so nicht genannt haben in der Direct, das war klar, weil alle waren ziemlich begeistert von der Direct. Und dann haben sie dann später danach die Preise gesucht und gedacht, ach du Scheiße, was ist denn hier los? Und das hat einen richtigen Shitstorm ausgelöst irgendwie. Und ich meine, das Internet ist halt so, aber da merkt man halt, dass es wohl nicht so ganz dem Vorstellungen entsprach, was die Leute sich eben gedacht haben dabei, was da kommen wird. Dennoch muss ich sagen, ja, ich finde die Konsole dennoch attraktiv, weil es mich einfach interessiert, was da von Nintendo alles kommen wird. Das Mario Kart gefällt mir, Donkey Kong ist irgendwie cool, Metroid dann in besserer Auflösung vielleicht auch ein bisschen spielen, es macht wahrscheinlich nicht so viel aus zur Switch 1 Version, weil es einfach eine Switch 1 Version ist, das ist ja wie damals mit Zelda auch. Aber dennoch bin ich sehr neugierig und ja, ich habe auch die Switch jetzt nicht mehr so viel angehabt, spiele auch sehr viel auf dem PC, aber es ist einfach Nintendo, ich mag ihre Sachen und auch wenn sie jetzt gerade mit ihrer Politik und Einstellung da immer mehr so in dieses Apple-Feld reinrutschen und das finde ich nicht so geil, das macht sie halt ein bisschen unsympathischer, aber ich bin gespannt, was da jetzt noch alles kommen wird und wie sich das alles noch regelt und ja, dass die Konsole einfach schon in 2 Monaten fast kommt. Ja, weniger sogar. Das ist irgendwie total, what? Irgendwie bin ich trotzdem wieder so ein, der kleine Junge, der sich dann freut, wenn er die Konsole in der Hand hält und aufmacht und anschließt, das erste Mal anmacht und das erste Spiel spielt. Ist irgendwie geil, so eine neue Konsole zu haben. Das Feeling ist immer noch da oder wird wieder da sein. Aber ja, da läuft vieles nicht so richtig, wie es soll. Und wenn ich jetzt wahrscheinlich so der arme Schüler wäre und jetzt zu diesen Zeiten, dann würde ich sagen, Hilfe, Mama, Papa, kriege ich Geld? Jetzt so als arbeitende Bevölkerung würde ich sagen, ja, es ist kein Spottpreis, aber irgendwie werde ich es mir schon leisten können. Und wenn, ja, genau.
Ich bin jetzt nicht so überhyped wie damals bei der Switch 1. Aus 2 Gründen. Ein Grund ist, würde ich jetzt einfach sagen, dass einfach privat einfach viele andere Sachen anstehen und so dieser Switch 2 Launch eher so nebenbei läuft. Ich kriege auch kaum was mit. Deswegen, also was Gerüchte und so angeht, wirklich nur das Minimalste. Ich habe dann nur diese Trailer dann gesehen im Nachgang und auch habe dann auch nicht weiter, wenn da was nicht richtig erklärt wurde, habe ich jetzt auch nicht weiter hinterfragt. Gerade das mit den Switch 2 Edition. Ich merke gerade, es ist so ein bisschen Zungenbrecher bei mir gerade. Genau, also das ist ein Grund. Und der andere, was ich eigentlich schade finde, also natürlich, wir wissen, also wir reden ja die ganze Zeit über die teuren Preise, aber ich finde auch diese Preise, die sind so dominant, dass es das andere so ein bisschen in den Hintergrund schiebt, weil das so präsent ist irgendwie, dieser Hohlpreis. Ja, lange Rede, kurzer Schluss. Ich habe es mir aus Versehen vorbestellt.
Hast du es denn vorbestellt?
Weil ich dachte, ich kann ja stornieren, wenn ich es doch nicht haben will. Und aber ich glaube, das geht doch nicht. Die haben das Geld schon eingezogen. Ja, also um an den Anfang zurückzugehen, ich bin nicht so gehypt wie bei der Switch 1 damals. Und es wäre jetzt auch nicht schlimm, wenn die jetzt die Konsole um ein halbes Jahr verschieben würden, weil ich gerade irgendwie sowieso nicht so die Zeit finde. Und dann spiele ich halt irgendein älteres Spiel nochmal durch. Ich freue mich aber auch trotzdem, was die nächsten Jahre dann so kommt an unseren beliebten Serien. Die werden sicherlich da sich auch viel Neues einfallen lassen. Und also es hört sich jetzt nicht so begeistert an. Es wird vielleicht am 5. Juni anders sein. Aber momentan bin ich so, ja, schön, dass sie kommt, aber muss jetzt auch nicht.
Also bei 510 Euro, Markus, da solltest du begeistert sein. Freu dich, wenn du schon das Geld ausgibst.
Ja,
genau. Nee, das überzeugt ihn nicht. Okay, liebe Leute, dann würde ich sagen, für dieses Mal war's das. Ich sage wie immer an dieser Stelle tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Und Dennis und Markus machen das Licht aus. Ciao!
Ich würde sagen, das war mal wieder einiges an Informationen, die wir uns jetzt gegeben haben, die von Nintendo oder auch nicht von Nintendo kamen. Das muss man erstmal eine Weile sacken lassen. Und wobei, dafür hat man ja keine Zeit, weil jeden Tag wieder was Neues kommt. Also ich bin gespannt, was sich da bis zum Start oder Release der Konsole noch alles ergeben wird. Also es bleibt spannend. Aber bis dahin, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.
Ja, wir haben heute einiges abgefrühstückt, was die letzten Monate so war. Und wie Dennis schon sagte, es wird sicherlich bis zum Launch noch sehr viel zu lesen sein. Und ja, bin ich auch gespannt und ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao.